Die Cradle-to-Cradle-Philosophie ist da natürlich super interessant, nicht nur für uns, sondern generell für eine nachhaltigere Zukunft, würde ich sagen. Im Prinzip geht es darum, dass man da sehr holistisch und ganzheitlich darauf guckt und auch schaut, dass die Ressourcen, die wir verwenden, im Kreislauf bleiben. Weil wir gerade einfach ein Problem haben, dass Ressourcen einfach genommen werden und dann zu etwas verarbeitet werden, die was dann nicht mehr recycelt werden kann oder wieder zu etwas Neuem entstehen kann und dadurch natürlich immer weniger und weniger Ressourcen zur Verfügung stehen, um eben neue Produkte herzustellen.
Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten, UnternehmerInnen oder auch Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrungen über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich durch die Gespräche inspirieren und motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag effektiv mit einzubinden und zu berücksichtigen. Wenn du neu dabei sein solltest, dann empfehle ich dir auch in den vorherigen Folgen einmal reinzuhören. Da ist bestimmt was Interessantes für dich dabei. Zirkuläre, zeitlose, elegante Businessmode für Frauen geht nicht, aber selbstverständlich geht das. Wie das geht, zeigen Charlotte und Nuha mit ihrer Marke Lotta Ludwigsson. Entsprechend nach dem Ansatz Take, Wear, Use haben die beiden Gründerinnen einen Hosenanzug nach der Cradle-to-Cradle-Philosophie entwickelt und somit eine kreislauffähige Alternative geschaffen, die keinem Trend hinterherrennt, sondern einen positiven Wandel mit sich bringt. Mit dem Slogan Wear Your Values, trage deine Werte, wollen Charlotte und Nuha ihren Beitrag für eine Kreislaufwirtschaft leisten, wertvolle Ressourcen nutzen und Textilabfall reduzieren. Ich finde, das klingt nach einem richtig guten Plan. Wenn du jetzt mehr über Lotta Ludwigsson erfahren möchtest, dann hör gleich einmal in diese Folge rein. Und wenn du noch ein Weihnachtsgeschenk suchst oder ein passendes Outfit benötigst, dann besuche die Webseite von Lotta Ludwigsson. Viel Spaß!
Hallo Charlotte, hallo Nuha, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass es endlich jetzt geklappt hat und ihr euch die Zeit für mich genommen habt.
Ja, danke, dass wir hier sein dürfen.
Ja, total gerne. Ich bin auch ganz, ganz gespannt schon auf eure Story. Tatsächlich habe ich auch schon ein bisschen natürlich über euch gelesen und recherchiert. Und ihr habt euch ja wirklich gleich die, muss ich echt sagen, die Königsdisziplin der nachhaltigen Produkte rausgesucht. Aber genau, dann erzählt doch auch erst einmal ein bisschen was von euch und wie ihr dazu gekommen seid, Lotta Ludwigsson zu gründen.
Ja, gerne. Ich starte mal. Ja, du hast absolut recht. Die Königsdisziplin haben wir uns ausgesucht. Direkt mal das komplexeste Produkt in der Modeindustrie. Aber ja, wie hat das alles angefangen? Tatsächlich aus der eigenen Frustration heraus, keinen passenden Blazer zu finden, der allen Nachhaltigkeitskriterien, die wir so im Kopf hatten, entspricht. Also von einer fairen, lokalen Produktion in Europa über Naturmaterialien, Transparenz und eben auch ein Produkt, was kreislauffähig ist. Und das haben wir so eben nicht gefunden und dachten, also das ist ja komisch, so schwer kann das doch nicht sein. Da machen wir das doch vielleicht irgendwann mal selber, aber es war ganz lange erstmal eine Idee im Kopf. Und so ein bisschen dieser Turning Point, sag ich jetzt mal, war tatsächlich, als ich damals ein Interview gesehen habe von einer Frau, die bei der UN arbeitet und sich sehr stark gegen Kinderarbeit einsetzt. Und während sie dieses Interview hielt, sah man, dass sie einen Hosenanzug trug von einer uns allen bekannten Fast-Fashion-Marke, die ich jetzt hier nicht nenne, aber das war für mich irgendwie so ein Punkt, der mich aufgerüttelt hat, wo ich dachte, wie kann das denn jetzt sein? Und das ist eine Marke, die auch ganz oft in den Medien war zum Thema Kinderarbeit. Und dann dachte ich, das passt ja irgendwie gar nicht zusammen. Diese Frau, die setzt sich Tag und Nacht für diese Themen ein, aber kann am Schluss ihre eigenen Werte gar nicht richtig tragen, weil es diese Alternativen nicht gibt. Und dann war für mich irgendwie so, okay, jetzt reicht's. Jetzt müssen wir was ändern. Und hatte dann damals angefangen, ein Konzept zu entwerfen, erst einen Prototypen zu entwickeln. Das wurde damals als Projekt auch vom Berliner Senat gefördert mit dem Berliner Startup-Stipendium. Und als das vorbei war, kam dann Gott sei Dank auch Nuha mit an Bord. Und seither betreiben wir das zusammen.
Genau, das war jetzt ungefähr vor 2,5 Jahren, wo wir zusammen Lotta Ludwigsson dann eben letztendlich gegründet haben. Wir kannten uns aber auch schon vorher. Wir haben zusammen vorher bei einem Venture Builder gearbeitet und waren sozusagen Kolleginnen und auch Freundinnen dort. Charlotte hatte mir dann tatsächlich von der Idee und ich habe sowieso den ganzen Prozess mit ihrem Projekt Lotta Ludwigsson und dem Accelerator, den sie reingegangen ist, verfolgt. Und sie hatte dann eben mal geäußert, okay, ich brauche mal eine Mitgründerin. Zuerst hatte ich auch nicht gedacht, dass ich da mit reinsteige. Also ich hatte dann ihr irgendwie gesagt, ja, ich kann das ja auch mal teilen, mal gucken, wer sich dann vielleicht darauf meldet. Und irgendwann ist mir aber auch eingefallen, ja, okay, eigentlich passt es doch total gut, dass wir das zusammen machen, könnten wir auch zusammen machen. Und dann haben wir uns da tatsächlich relativ schnell zusammengefunden und haben auch festgestellt, dass es sehr, sehr gut zusammen harmoniert, wie wir zusammenarbeiten und dass unsere Werte auch dieselben sind und sind dann so losgestattet mit Lotta Ludwigsson. Genau.
Okay, schön. Genau, du hast gerade schon ein Stichwort genannt, Nuha, Werte. Genau, was sind denn eure Werte eigentlich dann bei Lotta Ludwigsson?
Ja. Ja, also unsere Werte, es fängt natürlich mit, also damit an, dass wir Mode und Nachhaltigkeit irgendwie so ein bisschen zusammenbringen wollten. Und Nachhaltigkeit fängt uns bei uns auf jeden Fall damit an, dass wir das Ganze komplett ganzheitlich betrachten wollen. Also es geht halt nicht nur darum, ein Produkt zu erstellen, was dann beim Kunden irgendwie landet, sondern es geht auch eben darüber hinaus, wie es nicht nur bei der Konsumentin dann ankommt, sondern was dann mit dem Produkt passiert. Und wir hören das ja auch viel, dass Menschen ihre Kleidung weggeben und dann ist es halt erstmal weg. Aber für uns gibt es eben kein Weg, also nicht nur in der Mode, sondern generell bei Produkten, es gibt kein Weg. Es landet natürlich irgendwo und worst case landet es eben dann in der Natur. Und wir wollten eben Produkte erschaffen und in dem Fall ja eben nachhaltige Mode, die sowohl für den Menschen dann als auch für die Umwelt danach gut ist und das von dem Rohstoff über den Produktionsprozess, über die Arbeitsverhältnisse bis zu der tatsächlichen Entsorgung sozusagen, dass man das eben alles ganzheitlich betrachtet. Und da gehen wir sehr, sehr stark auch bei unserer Mode eben auf Langlebigkeit, dass eben die Produkte sehr, sehr lange halten und auch hohe Qualität haben, weil das natürlich das Produkt sehr lange im Zyklus hält. Dann sind wir natürlich auch sehr darauf bedacht, eben alles transparent zu dokumentieren und auch eben nach außen zu tragen. Also da sprechen wir von Preistransparenz, wie funktioniert unsere Lieferkette, aber auch welche Materialien verwenden wir und erzählen natürlich auch, wie wir mit unseren PartnerInnen zusammenarbeiten und welche Orte das eben sind. Und das alles zusammen mit natürlich den Materialien, die wir verwenden, die auf Naturbasis bestehen und dann auch letztendlich zertifiziert sind, sodass das eben nicht in der Natur letztendlich Schaden anrichtet.
Mhm. Genau, zu Cradle to Cradle, zu den Prinzipien kommen wir auch gleich nochmal. Ihr habt euch, also daneben, dass ihr die Königsklasse ausgewählt habt, wirklich Cradle to Cradle, habt ihr auch wirklich ein Produkt genommen, was ja auch schon an sich komplex ist. Ich meine, ein Damenanzug, also wenn man so ein bisschen so aus der Branche kommt, weiß man, was bei einem Damenbläser alles drinsteckt, an Zutaten auch. Also da habt ihr euch ja wirklich gleich echt das schwerste Produkt auch rausgesucht. Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt ihr aber auch gar nicht so richtig aus der Textilbranche, oder? Also war euch das bewusst, was wirklich an Komplexität in diesem Produkt drinsteckt?
Ja, dazu kann ich gerne was sagen. Genau, wir kommen beide eben nicht so klassisch aus der Modeindustrie. Also keiner von uns hat jetzt Modedesign studiert. Ich habe mich zwar sehr intensiv mit der Kreislaufwirtschaft in der Textilindustrie beschäftigt, aber eben komme nicht aus dem Design. Und ja, ich glaube, es war uns in der Komplexität nicht bewusst, was aber letztlich, glaube ich, sogar ein Segen war, dass wir mit einer gewissen Naivität daran gegangen sind erstmal. Ich glaube, hätten wir gewusst, was das bedeutet und was es dafür braucht und was für Hürden da kommen, hätten wir vielleicht ja gar nicht angefangen. Das heißt, wir sind eigentlich sehr froh, dass ja wir so ein bisschen naiv waren und vielleicht nicht wussten, was auf uns zukommt.
Ja, und letztendlich ist es auch, glaube ich, ganz gut, mal mit einer neuen Perspektive, sage ich jetzt mal, in diese Industrie reinzuschauen und da diese Anforderungen zu stellen. Weil oft sind ja solche Prozesse oder Ideen in so einer festgefahrenen Welt, das wird erstmal gar nicht angegangen. Da wird erstmal gesagt, nee, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und wir haben aber dann die Kriterien gestellt und haben gesagt, aber warum funktioniert das nicht? Wir können das doch mal ausprobieren. Und ich glaube, aus dieser Perspektive hat uns das natürlich auf eine andere Art und Weise getrieben, das dann auch wirklich mal zu probieren und durchzusetzen. Und wir haben es ja letztendlich auch geschafft, auch wenn das natürlich sehr viel Muße und Zeit und natürlich auch Kosten irgendwie mit sich bringt. Aber unser erster 100% biologisch abbaubarer Anzug hat dann natürlich geklappt.
Ja, achso.
Nee, mach ruhig, Charlotte.
Ja, genau. Also das, was Nuha sagt, ist auf jeden Fall so. Also dem sind wir immer wieder begegnet. Egal, ob wir mit Suppliern gesprochen haben, mit Produktionsstätten gesprochen haben. Alle haben gesagt, das geht nicht. Das hat noch nie einer geschafft. Das geht nicht, das machen wir nicht. Das ist zu teuer, das ist zu aufwendig. So. Und wir sind halt dran geblieben. Und ich glaube wirklich, dass wir nur dran geblieben sind und überhaupt das ausprobiert haben, weil wir nicht aus der Modebranche kommen. Weil sonst hätten wir ja auch schon das Mindset gehabt, ja, es geht eh nicht, sagen sich alle seit keine Ahnung wie lang. Und dann hätten wir es vielleicht gar nicht erst versucht.
Ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass das ein guter Ansatz ist, weil man so manchmal so genau in seiner berühmten Blase oder mit den Scheuklappen davor dann steht irgendwie und denkt so, ach nee, ich kenne mich da jetzt aus und das funktioniert nicht und das ist so aufwendig. Und vielleicht war es echt ganz gut, dass ihr so ein bisschen mit so einer Naivität rangegangen seid und sagt, okay, wir probieren es einfach aus. Irgendwie muss ja alles irgendwie auch machbar sein, ne? Also von daher, genau, zu den Materialien und so kommen wir auch gleich nochmal. Charlotte, du
genau.
Möchtest noch was ergänzen?
Ja, vielleicht noch eine Sache, weil genau, also auf der einen Seite, ja, wir probieren es aus und auf der anderen Seite kann man ja auch wirklich, also jetzt gilt das, was wir machen, als wahnsinnig innovativ, aber wenn man eigentlich mal zurückschaut, ist es keine Rocket Science, es ist das, was damals schon da war. So wurden vor 100 Jahren Anzüge gemacht, aus diesen Materialien, als es noch gar kein Polyester, Plastikknöpfe und Co. gab. Also letzten Endes ist es jetzt, was wir machen, eigentlich so ein bisschen back to the roots und wieder dieses ganz qualitativ Hochwertige zu produzieren mit der Expertise, die damals immer schon da war mit den Materialien, die aber einfach im Laufe der Zeit so ein bisschen verschütt gegangen sind.
Ja, das stimmt. Es wurde so ein bisschen downgegradet tatsächlich und die Hochwertigkeit war einfach dann nicht mehr so unbedingt gegeben, ne? Also, und ja, das stimmt, dass ihr da jetzt wieder eigentlich so die ursprünglichen Materialien tatsächlich jetzt werden. Ich weiß immer noch so, dass ihr immer sagt, die Schulterpolster, das war so ein Knackpunkt irgendwie, aber genau, zu Materialien kommen wir gleich. Jetzt erzählt nochmal so ein bisschen was für die ZuhörerInnen über die Cradle-to-Cradle-Philosophie, über die Prinzipien, was da das Besondere tatsächlich ist bei der Entwicklung und was ihr da berücksichtigen musstet für euer Produkt. Vielleicht, weiß ich, Nuha erstmal anfangen?
Genau. Also die Cradle-to-Cradle-Philosophie ist da natürlich super interessant, nicht nur für uns, sondern generell für eine nachhaltigere Zukunft, würde ich sagen. Also die Denkschule geht da zurück auf Braungart und McDonough. Und das im Prinzip geht es darum, dass man da sehr holistisch und ganzheitlich darauf guckt und auch schaut, dass die Ressourcen, die wir verwenden, im Kreislauf bleiben. Weil wir gerade einfach ein Problem haben, dass Ressourcen einfach genommen werden und dann zu etwas verarbeitet werden, die was dann nicht mehr recycelt werden kann oder wieder zu etwas Neuem entstehen kann und dadurch natürlich immer weniger und weniger Ressourcen zur Verfügung stehen, um eben neue Produkte herzustellen und letztendlich ja dann auch mit den Produkten, die diese Ressourcen dann eben binden, ein großes Müllproblem entsteht. Und die Idee eben hinter diesem Cradle-to-Cradle-Prinzip ist so, dass die komplette Idee von Müll einfach eliminiert werden soll. Also dass es letztendlich so sein sollte, dass Produkte gar nicht erst zum Müll werden, sondern eigentlich ewig im Kreislauf bleiben und die Ressourcen da drin entweder komplett recycelt werden können und zu einem anderen neuen Produkt werden oder diese Ressourcen biologisch abbaubar, in dem Fall also im natürlichen Zyklus, eben wieder in die Natur reinkommen können, ohne dass sie die Natur zerstören durch irgendwelche toxischen Chemikalien etc. und dann daraus wieder was Neues wachsen kann etc. Und das heißt, wir wollen in dem Fall von der linearen Wirtschaft, also einem Take-Make-Waste-Approach, zu einer zirkulären Wirtschaft, kreislauffähigen Wirtschaft, was eben Take-Make-Use ist. Also man nimmt etwas, man macht daraus etwas und man kann es dann wiederverwerten und bleibt eben in diesem Kreislauf. Und für uns in dem Fall, für unser Produkt, dem Hosenanzug, war das total wichtig, da erstmal in diesen biologischen Kreislauf reinzugehen und biologisch abbaubaren Blazer oder eben Hosenanzug zu erstellen, der sich in der Natur wieder komplett auflesen könnte, ohne eben diese toxischen Chemikalien zu hinterlassen, weil wir auch natürlich gesehen haben, es gibt so ein großes Textilmüllproblem. Gerade wenn man da irgendwie in die Nachrichten schaut, gibt es da riesige Textilmüllberge in Afrika, aber auch zum Beispiel in Südamerika in der Atacama-Wüste, die man teilweise aus dem Weltall erkennen kann, weil die so groß sind. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großes Problem, vor allem, wenn das Textilien sind, die eben nicht biologisch abbaubar sind. Und was natürlich der Großteil dieser Textilien ist, also aus sehr viel Polyester und sehr viel Chemikalien. Und genau das wollten wir eben integrieren in unsere Produkte.
Genau, ich glaube, was auch nochmal wichtig ist zu sagen, ist, dass natürlich nicht die Idee ist, das dachten, glaube ich, am Anfang manche bei uns, dass man die Kleidung trägt und dann auf den Kompost legt. So, natürlich, auf gar keinen Fall soll das die Intention sein, sondern die Sachen sollen einfach, also sind so designt, dass sie wahnsinnig langlebig und zeitlos sind und hochwertig. Und wir eben auch gar nicht bestimmte Kollektionen haben oder für bestimmte Jahreszeiten designen. Aber es ist nur die Idee, wenn dieses Produkt irgendwann nicht mehr getragen wird, nicht weitergegeben wird, nicht was auch immer, vielleicht auch nicht recycelt wird, sondern im schlimmsten Fall vielleicht irgendwie den Umweg in die Natur nimmt, was es natürlich eigentlich überhaupt nicht nehmen sollte, aber passiert halt eben immer wieder, dann haben wir eben ein Produkt erschaffen, was keinen negativen Impact auf den Boden, auf das Grundwasser und so weiter hat, sondern dann eben sogar als Ressource gesehen werden kann. Aber es ist natürlich überhaupt nicht die Intention, dass man die Sachen trägt und dann irgendwie in der Natur ablädt.
Nee, klar, und euer Produkt, also der Lotta Ludwigsson-Anzug, finde ich, ist ja auch etwas Zeitloses einfach. Ne? Das ist, soll ja auch ein Produkt sein, was dich ganz, ganz lange einfach begleitet. Also ich finde, das gibt es ja auch schon von vornherein her einfach. Das ist ja nicht, sagen wir jetzt Anführungsstrichen, nur ein T-Shirt, es ist halt ein Hosenanzug, den man ja auch nicht täglich einfach trägt, wahrscheinlich zu besonderen Anlässen. Und es ist ja auch was Besonderes, einfach so etwas dann in seinem Kleiderschrank zu haben, was du auch dann wirklich lange, lange irgendwie ja bei dir hältst. Und genau, du sagst es eben, ihr guckt nach gar keinen Trends irgendwie auch, Charlotte. Also macht ihr einfach so eigentlich nach eurem Empfinden, entwickelt ihr die Produkte. Ich weiß, ihr habt, glaube ich, den Anzug auch an mit einer kurzen Bermuda. Das fand ich auch total süß. Und ihr habt so ein paar Farben, wo ihr sagt, okay, das sind wirklich Farben, die man benutzen kann. Aber ihr schaut wirklich gar nicht trendmäßig, okay, was ist nächstes Jahr irgendwie angesagt an Farben? Die kommen ja jetzt gerade schon wieder so raus, so ein bisschen. Oder zielgruppenmäßig, da habt ihr wahrscheinlich euch schon so ein bisschen festgelegt, könnte ich mir vorstellen. Also, oder macht man ein paar, wie nennt man das, so Add-ons. Wie jetzt hattet ihr ja auch Schal und Mützen, so ein paar Drops, genau, das wollte ich eigentlich sagen. Genau, wie geht ihr damit um, wenn ihr sagt, ah Mann, wir möchten jetzt doch mal was Neues entwickeln? Wie überlegt ihr euch da, was ihr denn da dann ergänzt?
Mhm. Also sowohl quasi unser eigenes ästhetisches Empfinden, was wir da mit reinbringen, aber wir bekommen natürlich schon auch Feedback so von unserer Community und versuchen das schon auch zu einem Teil, sag ich jetzt mal, gemeinsam zu entwickeln. Und wenn wir merken, okay, da kommen jetzt ganz viele Menschen auf uns zu und sagen, Mensch, ich fände mal sowas richtig Knalliges toll, weil ich trage einfach mehr Farbe und ich brauche das irgendwie in meinem Business-Alltag, ich stehe oft auf der Bühne. Wenn wir merken, das kommt ganz oft, dann lassen wir das schon mit einfließen. Aber wir sitzen jetzt nicht da und sagen, was ist Trend nächstes Jahr? Natürlich kann es passieren, dass wir uns was überlegen und dann ist das auf einmal zufällig Trend. Also das hatten wir jetzt zum Beispiel mit diesen Bermuda-Shorts. Das hatten wir schon viel, viel früher eigentlich, also das Schnittmuster gemacht und in Auftrag gegeben. Und dann kam eben auch, sag ich jetzt mal, diese Bermuda-Shorts waren auf einmal in. Oder dieses Knallrot-Tangerine war dann auch auf einmal so, ich weiß nicht, Trendfarbe, man hat es oft gesehen im Sommer. Das kann dann schon passieren, aber das ist eher Zufall.
Und ich würde auch sagen, natürlich ist es gerade in der Mode schon ein Thema, dass man Trends sieht, also noch mehr, würde ich sagen, als in anderen Produktbereichen. Und dann lässt man sich dann irgendwie natürlicherweise auch ein bisschen inspirieren von Trends. Aber wir müssen natürlich bei Lotta Ludwigsson das trotzdem kritisch hinterfragen, bevor wir das dann tatsächlich in unsere Designs einfließen. Also ist das jetzt wirklich ein kurzlebiger Trend oder ist es eigentlich schon auch ein zeitloses Design, was man jetzt auch über Saisons hinaus und über Generationen hinaus mehrmals schon gesehen hat und man kann das dann eben implementieren. Also bei uns schauen wir dann schon auch, dass das eben diese Zeitlosigkeit mit sich bringt, damit man das auch generationsübergreifend, sage ich jetzt mal, tragen kann und auch weitergeben kann. Und das ist bei uns super wichtig.
Nee, das stimmt. Und bis jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Warte. Mist, okay, muss ich neu ansetzen. Egal. Community kam nämlich eben auch noch das Stichwort, weil da fand ich nämlich gut, Charlotte, was du auch sagtest, dass ihr dann sozusagen auf eure Community auch hört, dass ihr ja eigentlich die Community mit einbindet und dementsprechend euch halt irgendwie weiterentwickelt oder die Kollektion oder die Artikel halt dann auch weiterentwickelt. Also würdet ihr schon sagen, ihr habt auch eine enge Verbindung zu eurer Community und informiert die auch regelmäßig oder klärt sie halt auch auf? Weil ich glaube, das ist manchmal auch so ein bisschen das Problem, dass wirklich die EndkonsumentInnen auch gar nicht manchmal wissen unbedingt, was kaufe ich da, wieso ist was nachhaltig oder was ist besser als das andere vielleicht oder so. Ich schätze mal, das ist euch wahrscheinlich auch sehr, sehr wichtig, eure Community aufzuklären, was wirklich das Besondere auch an dem Produkt von Lotta Ludvigsson ist. Oder wie geht ihr damit um?
Kennst du schon Yesango, the New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion, nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes.
Ja, genau. Also ich würde schon sagen, dass wir eine sehr, sehr enge Verbindung zu unserer Community haben und da jeden Tag auch mit denen im Austausch sind. Und aber man merkt schon, der Wissensstand ist einfach total unterschiedlich, auch innerhalb der Community. Also wir haben trotzdem auch manche FollowerInnen, die jetzt nicht wissen, was ist jetzt eigentlich Kreislaufwirtschaft? Die sagen halt einfach, hey, ich finde es mega schön, ist irgendwie nachhaltig, habe ich gehört. Gefällt mir gut, brauche ich für meinen Business-Alltag. Und dann haben wir welche, die schicken uns Post- und Briefsachen und wenn sie was sehen aus irgendeinem Buch nochmal zur Garnherstellung, dann schicken die uns das per Post und sagen, lest da mal rein, das könnte interessant sein. Also welche, die dann wirklich ganz, ganz, ganz stark drin sind und auch wirklich bis ins Detail nachfragen. Also ich würde sagen, wir haben da ein ganzes Spektrum.
Und ich glaube, es ist auch sehr, sorry.
Nee, ich wollte nur, das fand ich ja echt ganz süß irgendwie, also dass wirklich welche da so tief drinstecken und euch dann noch irgendwie zusätzlich Input geben. Das ist ja schon ein richtiger Austausch dann, das finde ich ja toll. Cool. Entschuldigung, Nuha, das wollte ich
kurz sagen. Nee, genau, also was ganz natürlich auch sehr bezeichnet ist für diese, ich sag mal, Bubble, ist, dass es eben dieses Spektrum auch gibt und wir müssen natürlich dann als Modelabel dem, also beiden Gruppen auch irgendwie die Möglichkeit bieten, auf beiden Arten und Weisen mit uns zu interagieren. Also sowohl auf der relativ, ich sag mal, oberflächlichen Ebene, als auch trotzdem super, super tief in die Transparenz auch reinzugehen für die Leute, die eben mehr Interesse haben und mehr Informationen benötigen, sodass wir halt schauen müssen, okay, wie stellen wir das beispielsweise auf unserer Webseite dar? Also bei der Preistransparenz zum Beispiel. Viele Leute, die denen reicht es dann schon, wenn man sieht, ah, okay, es gibt eine Preistransparenz, das ist so ein bisschen aufgezeichnet, aber das reicht denen dann schon und lesen sich das dann gar nicht erst richtig durch. Und manche wollen dann ganz genau wissen, okay, was ist in jedem Preispunkt oder Preisbereich mit drin, wie setzt sich das zusammen und warum haben wir das so gemacht? Und diese Schere zu bedienen ist natürlich auch eine große Herausforderung.
Ja. Also es ist wirklich eine große Herausforderung. Und ich würde sagen, es ist einer der bei uns am meist diskutiertesten Themen, wie wir das schaffen, allen so ein bisschen gerecht zu werden. Weil wir hatten eben Leute, die gesagt haben, kreislauffähig und hier und da, und was heißt das alles? Ich verstehe kein Wort von dem, was ihr da redet. Was hat das mit mir zu tun? Und dann eben die alles im Detail wissen wollen. Und es ist irgendwie sowohl in der Kommunikation auf Instagram, in Stories, auf LinkedIn, aber eben natürlich auch ganz speziell auf der Webseite wahnsinnig schwierig, die Leute nicht zu überfordern, aber gleichzeitig genug Substanz zu haben, dass manche nicht denken, wir betreiben jetzt hier Greenwashing, nur weil wir dann vielleicht mal schreiben, nachhaltig, um es ein bisschen zu vereinfachen, Und dann schreiben wir uns auch mal, was heißt jetzt nachhaltig? Und dann so, okay, wenn du es wissen willst, dann geht es halt richtig in die Tiefe. Aber dann sind viele halt auch überfordert.
Ja, glaube ich, da halt den das Gleichgewicht irgendwie zu finden, ne? Wie du schon sagst, die anderen nicht zu überfordern, weil dann blockieren die wahrscheinlich auch, wenn man es nicht versteht und sagt, oh nee, das ist mir zu viel, ja, so skippen. Und die anderen, die halt wirklich tief drin stecken, die dann die volle Transparenz wollen, was ja auch ein Thema wirklich ist, und ich finde es auch wirklich gut, dass ihr dann so transparent kommuniziert, da wirklich so viel Futter zu geben, damit die dann auch zufrieden, sagen wir mal, gestellt sind damit, ne? Also das kann ich mir gut vorstellen. Das ist echt schwierig. Und wie gesagt, bei dem komplexen Thema Produkt habt ihr einiges da ja wirklich zu kommunizieren. Ich würde jetzt gerne mal auf die Materialien tatsächlich auch eingehen, was ihr da verwendet. Wie gesagt, Schulterpolster war immer ein großes Thema bei euch, aber jetzt auch, was ihr sonst, woran ihr denken musstet irgendwie und wofür ihr euch letztendlich entschieden habt und natürlich auch gerne wissen, wo ihr eigentlich produziert.
Ja, dann starte ich mal. genau, Schulterpolster war ein großes Thema, hat uns fast 1,5 Jahre begleitet, kompostierbare Schulterpolster überhaupt entwickeln zu lassen, jemanden zu finden, der das für uns macht, weil es die so ohne Plastik, Polyester noch nicht auf dem Markt gab. Genau, ansonsten, also letzten Endes haben wir das geschafft, aber das war wirklich ein Kraftakt. Ansonsten ist der Oberstoff 100% Mulesing-freie Schurwolle, die tatsächlich, und das vergessen wir, glaube ich, auch oft oder kommunizieren das nicht gut genug, glaube ich, auch nur für uns hergestellt wird. Also man konnte die jetzt nicht einfach so kaufen, sag ich jetzt mal, und bestellen, sondern die wurde wirklich für uns entwickelt mit einem österreichischen Traditionsunternehmen zusammen, die das wahnsinnig toll finden, was wir machen. Die sagen, wir sind zwar so klein, dass es für die vielleicht finanziell gar keinen Sinn macht, sag ich jetzt mal, aber die sagen, hey, wir finden es so gut, wir wollen es unterstützen und wir machen es zusammen mit euch. Also ganz, ganz, ganz tolle Partnerschaft. Ja, und dann haben wir zum Beispiel Knöpfe aus Steinnuss. Weil oft ist es ja so, die Knöpfe, die man jetzt hier so kaufen und bestellen kann, die sind ja mittlerweile oft aus Plastik. Und unsere Knöpfe sind aus Steinnuss. Das ist eben die Nuss der Tagur-Palme, die dann eben in unseren Farben gefärbt wird. Und ja.
Genau. Ansonsten achten wir da insgesamt natürlich darauf, dass wir keine Mischmaterialien verwenden, eben aus diesem Cradle-to-Cradle-Gedanken, dass man das letztendlich nicht nur irgendwann auf den Kompost legen könnte, aber ja auch recyceln kann als Material, also Wolle oder eben die Knöpfe etc. Das heißt, alle unsere Materialien sind Monomaterial und sind tatsächlich auch in Europa produziert. Also natürlich sind viele Materialien, können gar nicht in Europa angebaut werden, aber das kommunizieren wir eben auch, dass woher eben das Ursprungsmaterial kommt beziehungsweise angebaut wird, versus dann, wo das eben zusammengesponnen, gewoben, wie auch immer, gefärbt wird. Und da passiert das alles in Europa. Unsere Hauptnäherei für die Anzüge, die sitzt in Polen. Das ist ein kleines frauengeführte Näherei, was ja auch super besonders ist, weil sehr oft auch solche Nähereien eben von einem Mann geführt werden und dann aber sehr viele Frauen dort als Näherinnen arbeiten. Aber so ist es eben auch von einer Frau geführt, was wir ganz toll finden. Und mit denen haben wir grundsätzlich auch eine super schöne Zusammenarbeit. Einfach, ich glaube auch, weil wir eben diese besonderen Anforderungen an das Produkt haben, sodass man einfach sehr viel enger zusammenarbeiten muss, um denen dann auch zu sagen, okay, wir wollen, dass das so genäht wird, dass nur Baumwollgarn beispielsweise verwendet wird. was total, das ist kein Standard. Normalerweise wird immer mit Polyestergarn genäht, was auch einfacher in der Handhabung ist, weil das nicht so schnell reißt beispielsweise. Aber dadurch müssten wir eben diese Anforderungen eben dem auch mitteilen, was dann dazu natürlich führt, dass die Partnerschaft einfach sehr viel frequentiler und dann aber auch enger ist. Also es ist total schön, dann auch zu sehen, wie persönlich das dann auch irgendwann geworden ist und man da sich sehr gut versteht dann auch letztendlich.
Ja, das ist toll, wenn man die richtigen PartnerInnen halt gefunden hat, einfach, die wir vielleicht sogar selber auch mit eigenen Ideen dann da reinkommen noch und sagen, ach Mensch, lass es uns doch so und so produzieren oder das ist besser oder einfacher oder so. Genau, Garn wäre nämlich auch noch eine Frage von mir gewesen. Und dann hatte ich noch so bei der Hose, weiß ich jetzt gar nicht, habt ihr Reißverschlüsse da drin? Weil das wusste ich auch noch, das ist immer so ein tricky Ding gewesen. So gerade auch so bei Jeanshosen, wenn die nach Cradle to Cradle gemacht worden sind, hat man oft dann auf den Knopfverschluss zurückgegriffen, weil das besser ist als ein Reißverschluss. Ich weiß gar nicht, wie die Entwicklung da jetzt ist, ob man da schon was hat.
Genau, also es gibt noch nichts. Also falls hier jemand zuhört, der das gerne mal sich diese Herausforderung annehmen möchte, gerne. Nee, tatsächlich gibt es eben solche Reißverschlüsse noch nicht, weswegen wir auch den Knopfverschluss haben. Mhm. Und hatten tatsächlich auch ein bisschen Bedenken am Anfang, dachten, ob die Menschen das gut finden, ob das nicht ein bisschen ungewohnt ist. Und tatsächlich kam das Feedback, dass die Leute sich wahnsinnig sicher fühlen mit diesem Knopfverschluss und das Gefühl haben, die Hose hält besser und man irgendwie der Reißverschluss kann nicht kaputt gehen, es kann nichts irgendwie eingezwickt werden. Also wir waren da selber eigentlich sehr positiv überrascht von dem Feedback. Und klar, am Anfang ist es vielleicht erstmal so ungewohnt, wollte ich sagen. Also am Anfang ist das eher ein bisschen ungewohnt, aber jetzt zum Beispiel denkt man da überhaupt nicht mehr dran. Also mir fällt das gar nicht mehr auf.
Genau, bei Jeanshosen hast du es ja auch teilweise, ne? Genau, das ist, glaube ich, so eine Gewohnheitssache irgendwie, dass man bei Anzügen das immer so mit einem Reißverschluss denkt, aber ja, warum nicht irgendwie? Also denke auch, dass es geht. Und noch ein Material, wenn wir noch gerade eine Einlage, das habt ihr ja wahrscheinlich auch in dem Bläser halt viel verwendet. Was ist da, was musstet ihr da was extra entwickeln lassen auch wieder oder gab es das schon?
Wir haben da ganz viel ausprobiert, unterschiedlichste Einlagen und manchmal haben die schon beim Nähen eigentlich den Test nicht bestanden. Manchmal haben sie spätestens bei der Reinigung oder beim Steamen den Test nicht bestanden. Aber letztlich hat dann ein deutsches Unternehmen, was sich viel auf Einlagen spezialisiert, eine biologisch abbaubare Einlage rausgebracht, quasi so ein bisschen just in time, die wir jetzt eben verwenden.
Ach toll. Ja, es passiert da langsam was, ne? Also wirklich, die Unternehmen kommen da immer mehr hin, neue Entwicklung zu machen. Und ich meine, wenn man halt Richtung Kreislaufwirtschaft denkt, muss da einfach auch ganz, ganz viel passieren. Das ist ja auch wirklich ein großes Thema. Auch gerade jetzt in Richtung EU Green Deal ist es ja auch wirklich eine Anforderung. Habt ihr denn Richtung Kreislaufwirtschaft auch noch irgendwie andere Modelle euch überlegt, wo ihr sagt, okay, das können wir auch noch implementieren? Ich könnte mir zum Beispiel bei euch auch tatsächlich gut vorstellen, dass man sich einen Anzug mal mietet für eine Veranstaltung oder so. Ich weiß gar nicht, ob ihr da schon so weit seid, das anbietet oder es in Planung ist oder?
Genau, also wir haben das natürlich auch schon von Anfang an mitgedacht und das war ja eben das Ziel, dass diese Kreislauffähigkeit von Anfang an mit in dem ganzen Projekt oder in dem ganzen Produkt mitgedacht ist, dass wir da eben auch ein Take-Back-System und Resell-System eben auf den Weg bringen wollen, um das Geschäftsmodell letztendlich auch kreislauffähig zu machen. Also nicht nur, dass das Produkt kreislauffähig ist, sondern man eben sagen kann, okay, wenn man das nicht mehr tragen kann, nicht mehr tragen möchte, das einem nicht mehr gefällt, kann man das bei uns wieder zurückgeben und wir geben das wieder in den Second-Hand-Kreislauf für eine andere Person. Oder eben auch, wie du schon gesagt hast, ein Mietmodell für Menschen, die eben einen Anzug jetzt nicht jeden Tag verwenden, aber vielleicht für einen besonderen Anlass, für eine Hochzeit etc., dass man das eben für eine Zeit lang eben auch mieten kann und dann eben auch wieder zurückgeben kann. Also das haben wir schon mitgedacht. Es ist natürlich noch nicht implementiert, weil wir erst seit letztem Jahr live sind, also unseren Online-Shop live gestellt haben. Und da natürlich auch noch nicht hoffen, dass die Leute das jetzt schon zurückgeben, weil da ja die Langlebigkeit und Zeitlosigkeit dann eine Rolle spielt.
Genau, aber bei dem Mietmodell, also das haben wir auf jeden Fall auch uns schon genauer angeschaut. Es ist allerdings jetzt nicht ganz so trivial, wie man das so im ersten Moment denkt, mit der Logistik, das immer wieder auch zu reinigen, die Kommunikation, die Versicherung. Das heißt, vielleicht würden wir das tatsächlich auch erstmal testen mit einem bestehenden bestehenden Unternehmen, was sich so auf Vermietung von Kleidung spezialisiert.
Ja klar, da steckt ein ganz schön langer Rattenschwanz nämlich dran, das stimmt. Wo man sonst irgendwie so als Externer gar nicht immer so dran denkt, genau, weil du sagst Reinigung, Versicherung, da kann ja immer was mit passieren, natürlich. Das auf jeden Fall. Und ja, ihr seid tatsächlich echt erst seit einem Jahr wirklich online, aber wenn ich das jetzt so das letzte oder dieses Jahr eigentlich so verfolgt habe, habt ihr wirklich super viel erreicht, finde ich. Also ihr wart ja wirklich so präsent überall. Also meiner Blase, also ich habe es mal gesehen, finde ich super toll. Und ich glaube, gerade diese Kooperation auch, was ihr ja auch gerne anstrebt, ich glaube, das ist auch richtig wichtig, einfach um diese Themen auch voranzubringen. Habt ihr denn sonst irgendwie vielleicht so einen Wunsch-Kooperationspartner, Partnerin, wo ihr sagt, oh, das wäre toll? Habt ihr euch da mal was überlegt, was euch weiterbringen würde, aber was den anderen vielleicht auch weiterbringen würde? Um halt einfach dem Thema, also gerade auch Cradle-to-Cradle, Kreislaufwirtschaft, noch mehr irgendwie, noch mehr Sicht weiterzugeben. Ich habe da mal drüber nachgedacht. Oha, nickt so schön.
Ja, das ist natürlich super schwierig zu sagen, weil wir sind, wie du ja auch schon sagst, ja auch schon so ein bisschen Vorreiter in diesem ganzen Denken und sind das, glaube ich, aber auch nur, weil wir relativ wenige Kompromisse eingehen und da sehr stark dafür pochen, dass wir das genauso umsetzen, wie wir es machen wollen, weil wir auch keine InvestorInnen dabei haben. Also wir machen das alles nur zwischen uns zwei und daher haben wir auch diese starke Herangehensweise. Natürlich ist es aber dann als kleineres Unternehmen ein bisschen schwieriger, sage ich jetzt mal, einen größeren Impact zu machen, wenn man keine größeren Kooperationen eingeht. Und daher glaube ich, dass das uns auch was weiterbringen könnte, wenn man da vielleicht in einem bestimmten Produkt oder in einem Projekt, wo man irgendwie vielleicht Mitarbeitende von größeren Unternehmen berät oder mit auf den Weg gibt, wie wir das halt bei uns machen, sodass die auch neue Ideen haben, um das in deren Unternehmen weiter voranzutreiben, damit man ja einfach größeren Impact hat, weil größere Unternehmen einfach eine größere Reichweite haben mit ihren Produkten. Genau.
Das kann ich mir auch gut vorstellen, tatsächlich. Also, dass ihr eure Erfahrungen, die ihr so gesammelt habt, dann durchaus weitergeben könnt. Weil ich glaube, wie gesagt, viele trauen sich da noch nicht so ganz ran an Cradle-to-Cradle-Produkte. Aber da könnt ihr dann wirklich euren Erfahrungsschatz, den Wert weitergeben. Das finde ich auch gar nicht so schlecht. Das ist halt das Ding, ne? Man muss immer schon trotzdem mal schauen, wie man mit größeren Unternehmen kooperieren kann, um diese Themen weiterzubringen, ohne jetzt seine eigenen Werte, seine eigene Mission irgendwie nicht mehr zu verfolgen. Ne? Das ist auch so ein bisschen so ein schmaler Grat, auf dem man sich bewegt. Ne?
Ja. Also ich glaube, wenn wir jetzt sowas machen würden, dann wäre es jetzt erstmal nicht irgendwie ein Riesenkonzern oder so, weil also das eine sind die moralischen Bedenken, das andere ist auch einfach von der Quantität könnten wir das zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht stemmen. Das heißt, ich glaube, also was ich mir gut vorstellen könnte, andere, kleinere, nachhaltige Unternehmen, die aber schon weiter sind vielleicht als wir, aber jetzt eben nicht ein Riesenunternehmen sind oder nicht so, kein Konzern oder so, mit denen vielleicht mal ein Produkt zu entwickeln. Also da würden mir auf jeden Fall schon 2, 3 einfallen, wo ich mir das ganz gut vorstellen könnte.
Ja, das klingt doch auch ganz gut. Wenn wir schon bei dem Thema sind, was habt ihr denn sonst so für nächstes Jahr für Pläne oder habt ihr euch da schon was überlegt, wie ihr euch noch weiterentwickeln wollt, noch ein anderes Produkt machen wollt oder weiß ich, gibt es da irgendwas, worüber ihr schon reden könnt oder möchtet oder so?
Na, wer traut sich? Ja, also in Sachen Produktentwicklung haben wir immer sehr viele Ideen. So ist es nicht. Die Frage ist halt immer, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, weil wir haben oft schon gesagt, ah ja, das machen wir nächstes Jahr und sind das angegangen und haben dann gemerkt, oha, die Produktentwicklung, die dauert so viel länger mit allem, dass ich jetzt gar nicht sagen will, nächstes Jahr kommt ABC, weil wir gar nicht wissen, ob wir das bis nächstes Jahr schaffen. Also da würde ich sagen, lasst euch überraschen. Was aber auf jeden Fall eine ganz tolle Möglichkeit ist, ist, dass wir, also nächstes Jahr ist ja die Weltausstellung, die Expo in Japan, und da dürfen wir mit dabei sein und wurden gefragt im deutschen Pavillon zum Thema Kreislaufwirtschaft als einer der zirkulären Innovationen für Deutschland damit auszustellen. Natürlich in einem kleinen Rahmen, aber wir freuen uns natürlich extrem, da dabei sein zu dürfen. Und das ist für uns auf jeden Fall was ganz, ganz Großes.
Toll. Ja, super. Herzlichen Glückwunsch. Das hört sich echt toll an. Da bin ich ja gespannt.
Ja, danke.
Ja, toll. Und Nuha, genau, wir hatten vorhin schon im Eingang kurz darüber gesprochen. Du warst jetzt auch gerade in L.A. Da kannst du ja auch gerade nochmal von erzählen. Oder ob ihr noch ein anderes Projekt hattet, was ihr vielleicht dieses Jahr habt, wo ihr sagt, so, oh, das war richtig toll, das hat uns Spaß gemacht und das war total spannend.
Ja, genau, meine Reise nach L.A. war relativ kurzfristig geplant, aber es war eine super, super tolle Möglichkeit, weil wir da von der IHK Berlin zu einer Delegationsreise eingeladen wurden, mit insgesamt 5 Female Foundern aus Berlin, also Gründerinnen aus Berlin, nach L.A. gereist sind, um an dem Green Tech Festival auch teilzunehmen und da auch den Austausch mit dort ansässigen Startups zu fördern und haben da auch ganz tolle Kontakte irgendwie knüpfen können und sowieso auch den Zusammenhalt irgendwie mit den Gründerinnen, die da mitgefahren sind, da zu stärken. Also super tolle Möglichkeit. Letztendlich waren das dann 3 Tage, die ich dort war. Und danach ging es dann auch direkt weiter nach Zürich, wo wir auch eine schöne Kooperation hatten tatsächlich mit einer anderen Brand, Amelie Zürich, wo wir eben in ihrem Pop-up mit ausstellen durften für 2 Tage. Genau, also das sind immer so tolle Partnerschaften, wo man dann eben auch sieht, wie unterstützend vor allem ja dann in dem Fall auch Frauen beziehungsweise Gründerinnen sein können, die da ja tolle Möglichkeiten uns bieten können.
Ja, super.
Ja, Charlotte? Mir fällt auch noch ein, was jetzt uns auf jeden Fall nächstes Jahr auch mit beschäftigen wird, was wir jetzt angestoßen haben, ist, dass wir natürlich auch versuchen, über unsere Produkte hinweg auch einen Impact zu kreieren, indem wir die Message nach draußen bringen, aber uns auch einbringen in wissenschaftlichen so Research-Projekten. Und da haben wir jetzt gerade gestartet mit einem Projekt, das ist eine Kooperation der Universität Amsterdam, der Copenhagen Business School und der Royal Danish Academy zum Thema wie sage ich das auf Deutsch? Ich sage es erstmal auf Englisch, so Understanding Durability Business Models, also Geschäftsmodelle zum Thema Langlebigkeit von Kleidung. Und da geht es eben auch darum, was bedeutet eigentlich Langlebigkeit bei Kleidung? Und da geht es eben nicht nur um die physische Langlebigkeit, sondern auch die emotionale Langlebigkeit. Und da sind wir relativ stark auch eingebunden. Und sowas macht uns natürlich auch irgendwie Spaß, dass man auch auf dieser Ebene mit dabei ist und das Wissen sozusagen aus der Praxis auch weitergeben kann.
Ja, toll. Hört sich auch super spannend an. Und das stimmt, emotionale Langlebigkeit ist bei eurem Produkt natürlich auch total gegeben, ne? Weil das ist ja wirklich, ja, vorhin schon gesagt, ein Produkt, wo man sich erstmal gut überlegt, dass man sich's anschafft. Und dann hat man das auch lange bei sich. Und glaube ich, es kann durchaus eins der Lieblingsstücke im Kleiderschrank werden, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und unsere Kundinnen, die schreiben uns so nette Nachrichten. Also die schreiben auch manchmal, morgen habe ich irgendwie den wichtigsten Vortrag des Jahres und natürlich trage ich Lotta Ludwigshorn, weil das ist mein Anzug, der mich morgens so selbstbewusst vom Spiegel stehen lässt, dass ich das auf jeden Fall rocken werde. Oder manche haben uns auch geschrieben, zum ersten Muttertag, nachdem sie ihr allererstes Kind bekommen haben, haben sie sich das Female Empowerment Tuch selber als Geschenk gekauft. Und seither wird das einfach irgendwie mit diesem Thema Female Empowerment verknüpft. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn man diese Verknüpfung, diese emotionale Langlebigkeit hat, dass man dann schnell sagt, ach, das sortiere ich jetzt aus, das brauche ich nicht mehr, sondern das bekommt so einen ganz neuen Wert und das finde ich wahnsinnig schön.
Und gleichzeitig ist ja auch so eine Verknüpfung von dem Kleidungsstück zu dem dann tatsächlichen Event auch total schön, wenn man sagt, okay, man hat jetzt in dem Anzug geheiratet oder hatte diesen wichtigen Vortrag, dann verknüpft man ja auch immer positive Ereignisse mit diesem Kleidungsstück und geht dann ganz anders mit diesem Produkt auch um. Also wir haben auch zum Beispiel gesehen, je mehr man dann natürlich auch irgendwie diesen Anzug dann pflegt, weil es halt auch einfach eine gewisse besondere Pflege benötigt, so wie halt Naturmaterialien eben gepflegt werden müssen, so baut man eben auch bei der Pflege sozusagen eine Verbindung zu dem Kleidungsstück auf und verknüpft es irgendwie total positiv.
Ja, auf jeden Fall. Also da kommt die Wertschätzung für so ein Produkt mal wieder richtig durch, ne? Also was ja auch eigentlich ein wichtiges Thema ist und wo wir alle wieder zurückkommen müssen, einfach wieder hinzu, ne? Ja. Wir kommen jetzt schon so langsam zum Ende, ihr beiden. Habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagt, oh, okay, das habe ich jetzt noch nicht äußern können, das hat Sabine jetzt noch nicht gefragt. Gibt es noch irgendwas, was ihr gerne noch mitteilen möchtet an die ZuhörerInnen?
Ach, es gäbe vieles, also, aber ich glaube jetzt, also mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sage, okay, wenn das nicht mit im Podcast ist, dann können wir nicht mitleben.
Gut.
Oder Nuha, dir?
Nee, erstmal nicht. Ich glaube, ich finde es immer total schön, dann auch zu sehen, wenn sich Personen dann doch persönlich bei uns melden. Also und dieses persönliche Feedback, das gibt uns immer total viel und viele bei Instagram oder generell bei Social Media sind ja immer so sehr stille VerfolgerInnen und dann ist es aber auch total schön, wenn dann mal so eine Nachricht kommt, hey, ich wollte euch mal sagen, ihr macht das ganz toll oder das Produkt XY ist total schön und mich nimmt das zum Beispiel in meinem Alltag mit oder wie auch immer und solche Feedbacks natürlich im Positiven, aber natürlich auch, ich sag mal, Kritik oder konstruktives Feedback bringt uns natürlich total weiter. Deswegen, wenn solche Menschen uns verfolgen und uns gut finden, aber auch vielleicht konstruktives Feedback haben, reacht gerne aus, teilt euch uns gerne mit, weil wir können da eigentlich alle von wachsen.
Ja, das denke ich mir auch, weil dann kriegt die Stimme dahinter so ein Bild irgendwie. Ja, genau. Ne? Also es ist nicht nur einfach, okay, eine Bestellung, sondern man hat wirklich den Austausch und weiß, mit wem man oder wie die Zielgruppe halt auch einfach tickt und denkt. Also das denke ich, ist hilfreich, aber auch sehr unterstützend auf jeden Fall. Genau. So, und ihr habt jetzt aber noch eine kleine Frage für mich vorbereitet.
Ja, das ist vielleicht was wir noch sagen können. Das haben wir, glaube ich, so am Anfang so ein bisschen angeteasert. Als ich erzählt hatte, dass so ein bisschen dieser Turning Point diese Frau bei der UN war und dass die eben nicht ihre Werte tragen konnte. Und vielleicht dazu noch ganz kurz so, deswegen ist unser Slogan bei Lotta Ludwigshorn auch Wear Your Values. Und da schlage ich jetzt die Brücke zu dir. Die Frage an dich, liebe Sabine, Was bedeutet für dich eigentlich wear your values, die Werte tragen, und wann und wie machst du das?
Also, wenn ich jetzt nur von meinem Outfit, glaube ich, ausgehe, muss ich sagen, okay, finde ich durchaus manchmal noch Stücke darunter, die nicht unbedingt nachhaltig sind, aber die sind auch schon lange in meinem Kleiderschrank, also sind sie dann auch wieder nachhaltig. Ich befinde mich auch immer noch in einem oder in einer Umstellphase, sage ich mal, wo ich mich halt ab und zu dann auch wieder ertappe, wo ich denke, oh, das passt jetzt eigentlich nicht gerade dazu, zu meinem, was ich sonst halt gerne verkörper. Aber ich glaube, das ist halt einfach auch immer so ein Prozess. Du kannst nicht von 0 auf 100 irgendwie alles sofort umstellen. Und das finde ich ja eigentlich auch ganz schön. Und solange man sich, glaube ich, dessen bewusst ist, dass man durchaus noch Verbesserungspotenzial hat in seinem Leben, in der Art und Weise, wie man lebt, was man macht. Ich glaube, damit ist schon einfach viel, ist einem schon viel mit geholfen. Und ich versuche immer wieder Kleinigkeiten auch bei mir umzustellen. Also ich habe zum Beispiel auch einen, den ich großen schlimmen Punkt finde, ich benutze zum Beispiel sehr, sehr gerne feuchte Putztücher. So, das ist ein Wegwerfartikel und ist Müll. Aber davon kann ich mich zum Beispiel leider so gar nicht trennen. Also das ist so noch mein großer Knackpunkt. Ansonsten, das versuche ich halt auch immer, diese Ideen immer weiterzugeben, halt auch natürlich nicht mit erhobenem Zeigefinger anderen gegenüber, sondern versuche andere zu motivieren, auch da, auch in ihrem Leben kleine Schritte voranzuschreiten. Und ich glaube, bei meinem Mann ist das mir schon ganz gut teilweise auch gelungen. Also der hat wirklich so in den letzten Jahren auch so einen Turning Point gekriegt, dass er auch bewusst damit Sachen umgeht und auch das Wissen auch sogar so ein bisschen dann halt auch für sich dann entdeckt hat, was hinter nachhaltiger Mode halt wirklich steckt. Und es ist auf jeden Fall, finde ich, kontinuierlicher Prozess, an dem man arbeiten kann. Und als du das vorhin auch erzählt hast, habe ich auch sofort erst an diesen Attitude-Behavior-Gap gedacht. Ne? Zum einen, man sagt halt, was man gerne machen würde, und setzt es dann aber nicht um. Aber wahrscheinlich hast du recht, vielleicht hatte sie wirklich gar nicht die Möglichkeiten, das dementsprechend umzusetzen, weil es das Produkt gar nicht auf dem Markt gab. Und da muss man halt dann, glaube ich, auch immer noch unterscheiden. Also wie gesagt, kann niemanden verurteilen, ne, wenn er oder sie dementsprechend noch nicht handelt, aber schauen, okay, was kann man da anders machen? Und so versuche ich halt auch Schritt für Schritt weiter in die nachhaltige Richtung zu gehen. Auf jeden Fall, es hat sich bei mir, seitdem ich den Podcast mache und mich mehr und mehr mit den Fair Fashion Themen beschäftige, hat sich bei mir auch super viel geändert. Also gerade so in der Garderobe, Richtung Garderobe und Anschaffung, Konsum. Da kenne ich auch ganz, ganz andere Jahre bei mir, definitiv. Aber das finde ich immer dann ganz schön zu beobachten, dass man sieht, okay, es geht auch, man kann auch was anders machen und kann man auf jeden Fall umsetzen.
Ja, schön, danke.
Gerne. Genau. Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Mich super gefreut und schön, dass wir endlich zueinander gefunden haben.
Ja.
Und eure Folge kommt jetzt noch vor Weihnachten raus. Vielleicht hat ja der ein oder andere auch noch etwas auf seinem Wunschzettel, was er da gerne ergänzen möchte mit Lotta Ludwigsson, oder möchte etwas verschenken von Lotta Ludwigsson. Also euch wünsche ich auf jeden Fall noch eine schöne Vorweihnachtszeit, schöne Weihnachten, guten Rutsch schon mal. Und dann werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr weiterhin verfolgen, was ihr dann so mit Lotta Ludwigsson noch so anstellt. Und bin gespannt darauf.
Ja, vielen Dank. Hat sehr Spaß gemacht. Und wir wünschen dir natürlich auch ein paar ruhige und erholsame Tage.
Und danke, auch danke. HörerInnen. Genau.
Genau. Die natürlich auch noch. Auf jeden Fall. Alles klar, ihr beiden. Dann wünsche ich euch noch erstmal einen schönen Tag und nochmal vielen, vielen Dank.
Dankeschön. Danke
dir. Tschüss.
Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Das Jahr schließe ich mit Folge 80 und der Königsklasse an nachhaltigen Produkten ab und freue mich jetzt schon darauf, was 2025 kommen mag. Lotta Ludwigsson ist ein perfektes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, den Mut zu haben, Neues auszuprobieren, bevor man sich selbst einschränkt und sagt, es ist nicht möglich. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Hast du Fragen oder auch Anregungen, die mir dabei helfen, den Podcast weiterzuentwickeln und noch interessanter für dich zu gestalten? Dann melde dich sehr gerne bei mir. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ich freue mich drauf.